Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportradio.de.
Wir arbeiten den Radsport-Tag von gestern auf, machen den Dreischritt Tour de Suisse, Tour of Slovenia und La Route d'Occitane. Also, es gibt einiges zu besprechen mit unserem Experten Lukas Kruse. Hallo Lukas.
Hallo Malte.
Starten wir bei der Tour de Suisse auf der 6. Etappe und da gab es gestern ja die Königsetappe und entsprechend des Profils natürlich auch einen Ausreißer und der hat sich am Ende durchgesetzt. Schon wieder ein Däne.
Ja, Søren Krag Andersen am Ende der Sieger aus der Ausreißergruppe. Es stand schon relativ früh fest, dass sich dieser Mann dass zumindest ein Sieger aus der Ausreißergruppe kommen wird, denn das Feld ist relativ gemächlich der Gruppe hinterhergefahren. Am Ende waren es zwar nur ungefähr 30 Sekunden, die zwischen dem ersten Favoriten und den Ausreißern oder dem Tagessieger lag, aber trotzdem hat das eben gereicht. Es war schon früh absehbar, dass eben ja die Ausreißer die Schlussrampe als erstes erreichen konnten und dann war es Søren Krag Andersen, der generell eigentlich gar nicht so unbekannt ist, aber bislang noch nicht die großen Leistungen bringen konnte. Es war sein erster World Tour Sieg und man hat eigentlich schon bei den Ardennen-Klassikern mit besseren Leistungen von ihm gerechnet. Jetzt hat er es eben hier gezeigt, dass er gerade auch so Schlussrampen wirklich gut fahren kann. Michael Gogel, ebenfalls in der Ausreißergruppe gewesen, hatte dort attackiert. Dann kam der Konter von Andersen und der Sieg am Ende. Und für ihn der größte in seiner Karriere bisher. Und auch das hatten wir ja in dieser Woche schon mal.
Genau, so war es ja schon einmal passiert. Und die Tour de Suisse ist ja einfach auch eine große und wichtige Rundfahrt und ist letztlich auch eigentlich viel mehr als nur ein reines Einfahren auf die Tour de France, auch wenn es manchmal so dargestellt wird. Gestern auf der Flucht beziehungsweise auf dem Ausreißen gab es ja eben dann interessante Konstellationen auch und dann eben die Fluchtgruppe an der Schlussrampe. Was hat da letztlich für Andersen den Ausschlag gegeben?
Ich glaube, dass er einfach wirklich ein guter Pancheur ist, der sich auch gerade bei den Ardennen-Klassikern in Zukunft noch zu einem Fahrer ergeben oder entwickeln wird, der gerade auch wirklich bei den Frühjahrsklassikern für Furore sorgen kann. Ist ja mit 23 Jahren auch noch relativ jung. Und ich glaube, dass er einfach, dass ihm diese Schlussrampe gelegen hat. Er ist auch gut über die Berge mitgekommen. Das war nicht bei allen in der Fluchtgruppe so. Die war zwischenzeitlich mal größer, ist dann auf 8 Fahrer geschrumpft. An den beiden Anstiegen der R-Kategorie und ich glaube, er war dann einfach der Stärkste, der abwartend gefahren ist, der am Ende vielleicht auch einfach ein bisschen taktischer gefahren ist als Gogel, der die erste Attacke gesetzt hat und ihn dann eben hinter sich gelassen hat. Gogel wurde auch noch durchgereicht auf Platz 7, Zweiter geworden ist am Ende Nathan Haas von Katyusha und Gorka Izagirre, der ja auch kein Unbekannter ist, die beiden Izagirre-Brüder, der ist Dritter geworden und dann kommt noch Maxime Monfort und Cyril Gauthier, also 5 Fahrer haben sich tatsächlich erwehren können gegen die herannahenden Favoriten. Und von daher, ja, Krag Andersen am Ende der Stärkste, auch wenn man, wie gesagt, mit Gorka Izagirre zum Beispiel einen Fahrer hat, der ja wirklich mit allen Wassern gewaschen ist und der auch am Berg einiges drauf hat.
Wie sieht's denn jetzt in der Gesamtwertung aus?
Ja, Richie Porte hat nochmal attackiert an der Schlussrampe und hat 12 Sekunden gut gemacht auf die Konkurrenz, liegt damit jetzt 32 Sekunden vor Wilco Keldermann und Sim Uhm. Das allerdings in den Top 10 auch die einzige Veränderung, also da hat sich sonst nichts getan, aber Porte zeigt, dass er auf jeden Fall gewillt ist, hier sich nochmal richtig zu zeigen vor der Tour und dass er sich auch nicht mit 20 Sekunden Vorsprung zufrieden gibt und jetzt sind 32, das ist natürlich beruhigender und sorgt dafür, dass er jetzt auch in die heutige Etappe mit der nötigen Ruhe gehen kann und wie ich es auch schon gestern gesagt habe, je größer der Vorsprung, desto entspannter sind auch die Nachführarbeiten und man muss vielleicht auch nicht jede Attacke gleich im Keim ersticken und das macht es auch für das ganze Team einfach leichter in der Arbeit im Feld und für Richie Porte natürlich auch.
Und dann gucken wir zur Tour of Slovenia auf die 2. Etappe und auf den Sieg, den 9. Saisonsieg von Dylan Groenewegen.
Ja, der ist mittlerweile der zweiterfolgreichste Sprinter in dieser Saison hinter Elia Viviani. Also für Dylan Groenewegen läuft es in Richtung Tour auch. Jetzt gab es eben keinen Sturz, anders als gestern. Und so kam es diesmal zu einem Massensprint, den man sich so vorgestellt hat. Caleb Ewan ist zwar gestürzt im Laufe der Etappe 45 Kilometer vor dem Ziel, aber das war eben noch weit genug weg und es ist glimpflich ausgegangen, denn er ist am Ende noch Dritter geworden. Kurz nach dem Start hatte sich ein Trio abgesetzt. Unter ihm war Benjamin Hill. Der fährt für das Team Ljubljana Gusto, also ein drittklassiges Team. Und er hat sich auf dem Weg Zeitbonifikation gesichert und hat sich damit auch die Gesamtführung gesichert. Und ja, jetzt ist also ein Ausreißer bei der Tour of Slovenia erstmal der Gesamtführende, allerdings nur mit 3 Sekunden Vorsprung auf Matteo Pelucci, der im Sprint erneut Zweiter wurde. Also der will in dieser Saison scheinbar nicht wirklich nach ganz vorne fahren. Dutzende Male jetzt schon gefühlt auf den ersten, auf dem zweiten oder auf dem dritten Platz, aber für den ersten reicht es noch nicht. Ich denke, er hätte es sich langsam verdient. Und dann gab es eben diesen Endsprint, den zuerst Ewan und dann Cavendish anzogen. Das war aber zu früh und dann war Dylan Groenewegen eben derjenige, der abwartend gezeigt hat, dass er eben verdammt clever und vor allem auch verdammt stark sprinten kann und am Ende sich hier einen Favoritensieg geholt hat.
Bei Ewan eben nochmal darauf hingewiesen, 45 Kilometer vor dem Ziel hat er sich auf die Nase gelegt, aber sofort wieder aufgestiegen, sich dreimal geschüttelt und dann lief's wieder. War aber trotzdem kurzer Schock im Feld.
Auf jeden Fall, gerade so kurz vor dem Saison-Highlight, gerade für die Sprinter, die ja vor allem den Giro ausgelassen haben, die freuen sich jetzt alle auf die Tour, weil es da eben mehr Möglichkeiten gibt, bei der größten der drei Landesrundfahrten zu zeigen, was man drauf hat. Und dann wäre es natürlich bitter, wenn man hier bei einem solchen Vorbereitungsrennen sich dann eben noch schwer verletzt. Und gerade für die Organisatoren wäre es natürlich auch bitter, wenn jetzt zum zweiten Tag in Folge einer der Top-Favoriten zu Fall kommt. Dann müsste man sich ja natürlich auch, was die Streckenplanung angeht, ein bisschen hinterfragen. So ist alles glimpflich ausgegangen bisher. Alle Stürze haben einigermaßen wenig ernsthafte Verletzungen zu beklagen gehabt und von daher alles gut. Und Caleb Ewan kann dann trotzdem den dritten Platz einfahren und zeigt auch, dass er definitiv auf einem guten Weg ist in Richtung Tour. Man muss ja seinen Formhöhepunkt nicht schon weit vorher haben, sondern es ist ja vollkommen ausreichend, dann zum Start Anfang Juli in Topform zu sein.
Also so sieht's aus. Gesamtführung Benjamin Hill.
Ganz genau, wie gesagt, 3 Sekunden vor Matteo Pelucci, Simone Consonni 5 Sekunden Rückstand, dann kommt Groenewegen, aber das könnte sich jetzt alles in den kommenden Tagen noch ändern, zum Beispiel heute, da gibt's nämlich eine Ankunft, die vor allem für die Pancheure ein Leckerbissen ist, dort geht's dann also ungefähr 1,5 Kilometer bergauf und das ist eine Sache, die auf jeden Fall nochmal ordentlich Bewegung in die Gesamtwertung bringen wird.
Und dann gucken wir auf unsere dritte Tour im Bunde am heutigen Tag. Eine Tour, die früher bekannt war als Route du Sud oder Route du Sud. Du kannst den Originalnamen vielleicht besser aussprechen als ich, wie er jetzt zumindest dann genannt wird.
La Route des Occitanes heißt die Rundfahrt. Es ist eine Rundfahrt durch Frankreich. Auch hier nochmal ein ganz kleines Vorbereitungsrennen. Hat auch nur 4 Etappen. Dort gab es auch einen Auftakt, relativ wellig. Es gab dort genug Attacken auf den letzten Kilometern, weil eben die Fahrer das ausnutzen wollen, dass dieses Profil nicht ganz einfach war. Das hat allerdings nicht geklappt. Am Ende hat Cofidis alle Attacken einbremsen können und es gab einen Massensprint und den hat Cofidis gleich doppelt gut gestaltet, denn es gab nicht nur den ersten Platz durch Nasser Bouhanni, sondern auch den zweiten durch Christophe Laporte und das war wirklich merklich eng, denn es gab ein Fotofinish zwischen den beiden Teamkollegen und wer den Radsport in den letzten Monaten ein bisschen verfolgt hat, der weiß, dass Nasser Bouhanni nicht so ganz einverstanden ist damit, dass er mit Teamkollege Laporte einen Fahrer hat, der ihm durchaus ebenbürtig ist und für ihn war dieser Sieg sehr, sehr wichtig und könnte jetzt aber nochmal so ein bisschen Feuer in den Streit um die Führung in der Mannschaft bringen. Also da wird's spannend zu sein, wie es da weitergeht, wie sich das Team weiter zeigt, denn das ist durchaus eine sehr angespannte Situation, die da herrscht bei Cofidis. Ansonsten hat auch noch ein anderer mitgemischt in diesem Endspurt, nämlich Alejandro Valverde, den man ja nicht als den allerstärksten Sprinter sieht, aber er hat sich dort auf jeden Fall gezeigt, war lange vorne, wurde dann eben am Ende noch übersprintet, ist 7. geworden, aber ich denke, Alejandro Valverde hat gleich mal mit einer mutigen Leistung gezeigt, warum er hier zum Top-Favoriten dieser Rundfahrt auserkoren ist, denn die Konkurrenz gerade, was so die ganz obere Spitze dann in Richtung 3. Etappe, wo es eine echt Hammerbergwertung oder eine Hammerbergetappe gibt, die hält sich dann doch in Grenzen und da ist Alejandro Valverde einfach der Top-Favorit, will sich hier auch nochmal ein bisschen Form holen und wir werden natürlich auch gespannt sein, was aus seiner Sicht so geht und es gab noch einen erwähnenswerten Auftritt, nämlich der Eritrea Merong Abraham, der fährt für das deutsche Bike-A-Team, auch ein drittklassiges Team und der gewann alle Zwischensprints alle Bergwertungen, ist jetzt also Bergführender oder der Führende in der Bergwertung, wurde auch noch kämpferischer Fahrer und hat sich durch die Zeitbonifikation auf Rang 3 in der Gesamtwertung gefahren, gleich mal nach der ersten Etappe. Also das war ein wirklich gelungener Auftakt, und ich denke, wir können da auch mal auf ein kleineres deutsches Team mit sehr positiven Nachrichten gucken.
Das machen wir doch gerne und hoffentlich gibt es noch mehr positive Nachrichten dann am Wochenende. Wir werden es nächste Woche dann hier natürlich bei Radio Tour auf meinsportradio.de ausführlich für euch zusammenfassen. Lukas Kruse war das, unser Radsport-Experte. Dank dir.
Sehr gerne.
Am 1. April 2011 bereitet sich Rola El Halabi auf ihren großen Moment vor. In 10 Minuten soll die Boxerin um den WM-Gürtel kämpfen. Doch dazu wird es nicht kommen, denn ihr Stiefvater stürmt in die Kabine und versucht, die Tochter zum Krüppel zu schießen. Aber warum? Wie konnte es so weit kommen und wie ging es aus? Das erzähle ich euch in der neuen Ausgabe von
Tatort Sport. Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush und hole dir alle Infos zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Kick and Rush auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de.